Heute Morgen will uns unser Herr grüßen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Das sollen sie alle erfahren und erleben, wenn uns Gott seinen großen, mächtigen Schutz anbietet und uns seine absolute, verlässliche Treue zusagt. Wir wollen miteinander dieses Lied singen, Sonne der Gerechtigkeit, Nummer 218, die Verse 1 bis 5. Herr Jesus Christus, wir möchten dich bitten, dass deine Sonne der Gerechtigkeit auch heute Morgen in die Dunkelheit unseres Lebens hineinleuchtet. Und in diesem Morgen, da gehen mit uns all die ungelösten Dinge der vergangenen Tage mit uns und sie belasten uns. Und wir tragen an uns auch die schwere Last der Versäumnisse, der Unterlassungen und der Sünde, womit wir uns gegen deinen Willen versündigt haben. Wir möchten dich bitten, dass du heute Morgen uns völlig frei machst. Wir wollen darum dies in deiner Gegenwart aussprechen, dass es uns leid ist, wo wir Unrecht getan haben. Und dass wir umkehren wollen, dass es nicht nur ein äußeres Wort ist, sondern dass wir das von Herzen suchen, das neue Leben mit dir. Und lass doch geschehen, dass heute Morgen überall, wo dein Wort gepredigt wird, das nicht bloß allein im Reden bleibt, sondern sich mächtig erweist an Menschen, dass es Erneuerung und Veränderung und Umkehr bewirkt an vielen Orten. Und dann lass es auch geschehen, dass wir heute hier in diesem Gottesdienst
ganz neu auch in dein Licht hineingestellt werden, dass Sorgen und Ängste und all das, was uns bedrückt, gar nicht mehr wichtig ist, weil wir auch wieder den weiten Blick haben des Glaubens. Und wir wollen auch, dass das jetzt alle spüren, die als Kranke oder Einsame oder Alte mit uns über die Kassetten in diesem Gottesdienst verbunden sind. Sei du bei ihnen, wie auch drüben bei den Kindern, und zieh du sie ganz zu dir und mach ihnen deine Macht und Gegenwart groß. Und du hörst auch, was wir dir jetzt in der Stille sagen. Du, Herr, bist nahe allen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Aus 1. Samuel 17, das ist der Predigtext, den ich heute auf zwei Hälften verteilt verlesen will. 1. Samuel 17, Vers 20. Da machte sich David früh am Morgen auf und überließ die Schafe einem Hüter, lud auf und ging hin, wie ihm sein Vater Isai geboten hatte, und kam zum Lager. Das Heer aber war ausgezogen und hatte sich aufgestellt zum Kampf, und sie erhoben das Kriegsgeschrei. Und Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. Da ließ David sein Gepäck, das er trug, bei der Wache des Trosses, und lief zu dem Heer, kam hin und fragte seine Brüder, ob's ihnen gut gehe. Und als er noch mit ihnen redete, siehe, da kam herauf der Riese mit Namen Goliath, der Philister von Gath, von dem Heer der Philister, und redete dieselben Worte, und David hörte es. Und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr den Mann heraufkommen sehen? Er kommt herauf, um Israel Hohn zu sprechen. Wer ihn erschlägt, den will der König sehr reich machen und ihm seine Tochter geben und will ihm seines Vaters Haus frei machen von Lasten in Israel. Da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, was wird man dem geben, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Da sagte ihm das Volk, wie vorher, das und das wird man dem geben, der Goliath erschlägt. Und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, warum bist du hergekommen? Und wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur hergekommen, um den Kampf zuzusehen. David antwortete, was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt. Und er wandte sich von ihm zu einem anderen und sprach, wie er vorher gesagt hatte, da antwortete ihm das Volk wie das erste Mal.
Yeah.
Das spricht Sie alle tief an, das Wort geborgen. Und es soll heute geschehen in diesem Gottesdienst, dass Sie sagen können, ich bin geborgen in ihm. Wir singen das Lied von Johann Albrecht Bengel, Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke, 544, alle vier Verse, 544. Wir lesen weiter aus 1. Samuel 17, nun Vers 31. Und als sie die Worte hörten, die David sagte, brachten sie es vor Saul und ließen ihn holen. Und David sprach zu Saul, seinetwegen also, wegen Goliath, lasse keiner den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters, und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und errettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat ein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach: Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und Saul sprach zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf sein Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich, damit zu gehen, denn er hatte es noch nie versucht. Da sprach David zu Saul: Ich kann so nicht gehen, denn ich bin's nicht gewohnt. Und er legte es ab und nahm seinen Stab in die Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Kücher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Der Philister aber kam immer näher an David heran, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch jung und er war bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte dem David bei seinem Gott und sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln und dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israel, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln und dem Himmel und dem Wilde auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft. Denn der Krieg ist des Herrn, und er wird euch in unsere Hände geben. Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in seiner Hand, da lief er hin und trat zu dem Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster tot war, flohen sie. Und nur noch von Vers 55. Als Saul aber David dem Philister entgegengehen sah, sprach er zu Abner, seinem Feldhauptmann: Wessen Sohn ist der Junge? Abner sprach: Bei deinem Leben, König, ich weiß es nicht. Der König sprach: So frage danach, wessen Sohn der junge Mann ist. Als nun David zurückkam vom Sieg über den Philister, nahm ihn Abner und brachte ihn vor Saul, und er hatte des Philisters Haupt in seiner Hand. Und Saul sprach zu ihm: Wessen Sohn bist du, mein Junge? David sprach: Ich bin ein Sohn deines Knechtes Isai, des Bethlehemiters. Es gibt sicher in Stuttgart keine Gegend, die so schön ist wie die Gegend rund um den Bobschach. Aber früher, als ich in Stuttgart im Westen wohnte, war es für mich das Schönste, die Heimat. Und dann im Winter hat man sich gesehnt, bis dann endlich der Feuersee zugefroren war. Dann ging es los, man hat die ersten Versuche gemacht, probiert, ob das Eis trägt. Ein paar Steine hat man draufgeworfen, es gab ja genügend Trümmersteine, die herumlagen. Und dann saß man am Ufer und hat mit dem Absatz des Schuhs probiert, ob das Eis trägt.
Und dann kam der aufregende Moment, wenn man dann losging und das Eis betrat. Ich höre das immer noch, dieses Knacken des Eises und dann den Mut, ob man sich hineinwagen kann, ob das Eis wirklich trägt oder ob man dann plötzlich einbricht. Und das war immer so ein Wagnis. Überwindet man die Angst vor dem Knacken oder hat man Mut? Heute wird so viel von der Zukunftsangst in unserem Volk gesprochen. Und da sagen viele, wie das alles risikoreich wäre. Die Leute sagen, das bricht alles einmal zusammen und dann kommen sie in der großen Technologiefeindlichkeit des modernen Denkens, alles ganz gefährlich, apokalyptische Zustände, hörst du es nicht, wie es knackt? Soll ich das alles runterspielen? Ich weiß nicht. Auch Ihre persönlichen Ängste, die Sie haben, wenn Sie als auf die Schmerzen in Ihrem Körper achten und denken, ja, was wird das wohl sein? Soll ich zum Arzt? Soll ich noch ein wenig zuwarten? Angst, da knackt was! Die Sorgen, die man hat, wie das weitergeht, beruflich. Jeder von uns hört das irgendwo in seinem Leben. Und dann braucht man Mut, dass man seinen Weg weitergehen kann. Aber Mut kann so schnell auch Leichtsinn sein, dass andere später sagen, wie konnte der auch? Der hätte doch wissen müssen, wie gefährlich das ist. Darum interessiert mich heute Morgen, wie der junge David so sicher seinen Weg geht, so ruhig. Da ist nichts Leichtsinn. Und ich meine, dass er für uns als Christen ein Vorbild ist. Wir sollten in unserer Zeit, wo so viel von Angst und Krise die Rede ist, dieses Geschrei nicht noch vermehren. Sie sollten als Christen Fröhlichkeit und Mut und Zuversicht ausstrahlen. Und bei Ihnen soll man das sehen können, der hat keine Angst. Der geht seinen Weg. Sicher und gewiss. Wie kriegt man so Glaubensmut und Zuversicht? Meine erste Frage, woher so viel Mut? Woher so viel Mut? Sie kennen doch die Sendung im Fernsehen, ganz schön mutig. Da wird berichtet von Leuten, die da allerhand riskieren. Und die Geschichte von David ist ja nicht eine Fantasiegeschichte, sondern da hat es ein junger Mann einmal im Gehorsam des Glaubens probiert. Das war eine schlimme Stunde, als die durchtrainierten Männer Israels in ihren Zelten saßen. Sie haben ja deutlich den David spüren lassen, dass er noch gar nicht reif war für diese Männergesellschaft. Und vor allem, er verstand gar nichts von dem Geschäft, dem sie sich verschrieben hatten. Und diese tapferen, mutigen, starken Männer saßen in ihren Zelten und zitterten. Es war ein klägliches Bild. Die starken Männer und dann plötzlich vor lauter Angst. Da heißt es, Herz entfiel ihnen. Wenn das plötzlich in die Hosentasche runterrutscht, aber das hat noch wie wild da gezittert und gebubbert. Mit denen konnte man überhaupt nicht vernünftig reden. Sie wurden mit ihrer Angst nicht fertig. Das ist ja eine Beschreibung, die wieder passt auf unsere Zeit, wo manche Menschen wie gelähmt sind. Wie wird denn alles werden und was soll denn kommen? Woher der Mut des David plötzlich? Traut er sich mehr zu als diese kundigen und klugen Leute? Der ganze Unterschied liegt darin, dass David sagt, das ist nicht meine Privatsache. Jetzt geht's nicht um meinen Mut und um mein Glaubenswagnis, sondern dieser Goliath hat Gottes Ehre gelästert. Das ist eine Sache, die Gott selbst angeht. Darum wage ich jetzt etwas im Vertrauen auf den lebendigen Gott, der bei mir ist. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die wir hier machen. Es mag ja manchmal so sein, dass einer von solch einer Predigt weggeht und sagt, jetzt wollen wir alle unbekümmert sein, von wegen. Wir müssen in dieser Welt die Augen ganz weit offen halten und man muss denkend prüfen und sehr sorgfältig Entscheidungen abwägen. Aber es geht doch um viel mehr. Für uns alle ist ja die Geschichte von Goliath längst auch eine mutmachende Geschichte geworden in einem riesigen Kampf, in dem wir stehen. Wenn der Teufel mit seiner ganzen Macht vor uns steht und wir erleben, was er alles in unseren Tagen zusammenschlagen kann und wie er Menschen in seinen Bann zieht, dann werden Christen oft ganz ängstlich, sitzen so unterm Tisch und gucken noch ganz frech raus oder sie sitzen unterm Tisch und sprechen noch ein paar flotte Sprüche über den Teufel, aber sie wagen es gar nicht mehr, der Macht der Hölle Paroli zu bieten. Wo sind denn Christen in Stuttgart, die einmal zum Angriff übergehen und sagen, das kann doch nicht sein, dass breite Teile unserer Stadt so unwidersprochen einfach vom Teufel kontrolliert werden? Dass auch junge Menschen in großen Scharen tausenderweise in seinen Bann zieht und beherrscht? Wo sind da Leute, die sagen, ich wage es, den Kampf aufzunehmen, weil es um Gottes Ehre geht und nicht um mich? Und je lauter der Goliath brüllt, umso mehr kriegen die Männer Angst, aber David erschreckt das gar nicht mehr. Er sieht all das. Er täuscht sich keinen Augenblick über die schwere Rüstung. Allein das Kettenhemd des Goliath wog 57 Kilo, wenn man es mal nachrechnet. Das hat er alles ganz nüchtern gesehen und hat es ihm auch noch entgegengehalten, als er dort hinaufzog auf diesen Hügel. Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild, ich sehe das. Und dagegen kann ich nichts tun. Als das eine entgegensetzen, wie es David in ganzer Ruhe dort dem Goliath entgegenhält, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Das ist stärker als Lanze, Schild und Rüstung und Waffe. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Das macht ihn so mutig, das macht ihn so stark. Sie müssen sich jetzt überlegen, wie Sie überhaupt in den letzten Jahren Ihr Leben angesehen haben. War das Ihre Privatsache, wo Sie Ihre Wünsche befriedigen wollten? Oder können Sie sagen, Herr, ich habe mein Leben sowieso dir zum Dienst gegeben und die Zeit, die du mir auf dieser Erde lässt, die steht dir zur Verfügung. Und was aus meinem Leib wird und was die Krankheit bei mir macht und was dort kommt an wirtschaftlichen Problemen, das lege ich in deine Fürsorge hinein. Es ist nicht meine Privatsache, sondern deine Sache. Und dann können sie auftreten, was auch in ihrem Leben an Schrecklichem bevorstehen mag. Ich komme im Namen des Herrn Zebaoth. Und vor ihnen gibt es überhaupt nichts, was sie nicht im Namen Gottes angehen können. Wenn Gott hinter ihnen steht und wenn sie sagen können, das ist nicht bloß allein von mir ausgedacht und von mir geplant. Ich komme im Auftrag und auf die Rechnung des lebendigen Gottes. Des Gottes, den du verhöhnt hast. Ich wünsche mir wieder Glaubende, wie wir eben gesungen haben, wer glaubet, der flieht nicht. Glaubende, die einmal in unserer Welt stehen und wieder mutige Taten wagen, die Courage haben, die sagen, ich mache nicht bloß ein paar flotte Sprüche über unsere Zeit und über unsere Welt, sondern ich stehe einmal und ich sage, ich weiche nicht hier. Und wenn ich ganz allein bin, das ist für mich nicht eine Frage, wie viel neben mir stehen. Als Einzelner mit Gott bin ich immer stärker als alles, was gegen mich auftreten mag. Woher dieser Mut? Er weiß, ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Sie sollten das ganz fröhlich singen können. Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken. Jesus
will mich decken. Und Jesus will sie wirklich mutig machen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht. Ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit, sagt er zu ihnen. Warum wussten das denn die Männer Israels nicht? Sie haben sich nie darüber irgendwelche Rechenschaft gegeben, wie sie ihr Leben führen wollen. Sie haben sich nie entschieden gehabt, dass sie ihr Leben allein nur noch unter der Führung Gottes und allein in seinem Auftrag leben wollten. Dann können sie ohne Angst sein und können sogar ihre Angstgefühle weglegen, so wie sie ihre Mülltüte in den Mülleimer weglegen. Dann, ich habe keine Angst mehr. Ich kenne wohl die Angst, aber im Glauben will ich sie überwinden. Da steht in Jesaja 25 so ein schönes Wort: Du bist der geringen Stärke. David war ein geringer Mann. Du bist der geringen Stärke. Eine Zuflucht vor dem Ungewitter. Ein Schatten vor der Hitze. Wenn die Tyrannen wüten wie ein Unwetter im Winter, wie die Hitze in der Zeit der Dürre, dann können sie sich in Gott bergen und sicher sein. Fröhlich und unbekümmert. Ist das nicht vermessen, heißt unsere zweite Frage. Ist das nicht vermessen? Woher der Mut, war die erste Frage. Ist das nicht vermessen? Manche von Ihnen haben ja Geschwister gehabt. Im Geschwisterkreis muss man ja manches durchmachen und manche Demütigung ertragen. Ich habe Ihnen das doch noch einmal erzählen wollen, weil die Bibel so ein Lebensbuch ist, wo man viel entdeckt, wie der Eliab, der ältere Bruder, den jungen David empfängt, diesen Nein, diese Missgunst, so, was hast du denn hier verloren? Hau ab, du hast überhaupt nichts verloren, sagt er zu ihm. Warum bist du so vermessen? Ich kenne deine Vermessenheit. Das heißt doch, du verlierst jedes Maß. Du maßt dir etwas an, was dir überhaupt nicht zusteht. Was schleichst du hier rum? Komm, hüte deine Lämmer. Aber du hast hier nichts verloren. Hier ist eine Sache, die für andere, für wichtige und starke Leute gilt, aber nicht für so kleine Leute. Und auch an dieser Stelle zeigt David, dass er gar nicht vermessen ist. Er bleibt immer der Kleine. Er will gar nicht mit großen Sprüchen mehr sein und mehr scheinen. Er erzählt bloß dort vor dem König kurz ein paar Fakten, was ihm Gott schon geschenkt hat an Erhörung und Wundern und Kraft. Aber fast hätten die es kaputt gemacht, als er dort ins Königszelt hineingeführt wird. Und sie sagen, du musst aber jetzt die Rüstung anlegen. Es war ja damals der Übergang von der Bronze in die Eisenzeit und die erste Rüstung hatte nur in Israel der Saul. Und jetzt legen sie dem jungen David diese Rüstung an, damit er geschützt ist. Sie meinen es ja wirklich gut, damit ihn nichts mehr treffen soll. Aber er war es nicht gewohnt. Und das gefällt mir immer so, wenn ich an diese Stelle komme. Der David will gar nicht mehr sein, als er ist. Er sagt, ich kann das nicht, ich kann nicht in eine Rüstung gehen. Komm, legt's ab. Denn wenn ich zu dieser großen Aufgabe aufbreche, dann brauche ich keinen irdischen Schutz. Wenn Gott mir den Sieg schenken will, dann kann er das auch tun, ohne dass ich mich in eine fremde Rüstung zwänge. Er will der Schwache und Kleine bleiben, der er ist. Darum ist das gar nicht vermessen. Er spielt seine Kraft nicht herauf. Er gibt nicht an mehr, als er ist, sondern er sagt, so bin ich einmal. Man erlebt das immer wieder, dass viele Christen ein wenig hochstaplerisch sich gebärden. Sie zwängen sich in eine fremde Rüstung und manchmal wollen sie in Fragen mitdiskutieren, die sie gar nicht verstehen. Und sie denken gar nicht daran, dass der Herr immer wieder seine Siege macht durch die Schwachen und durch die Geringen. Es mag Fragen geben, die wir vielleicht gar nicht verstehen können, auch im Kampf der Gottlosigkeit gegen den Glauben. Und dann bleiben sie dabei, dass ein ganz schlichtes und glaubwürdiges Zeugnis, das von ihnen kommt,
viel mehr erreichen kann als alle hochtrabenden Worte, die Sie sich mühsam angelesen haben, die doch gar nicht Ihrem Denkhorizont entsprechen. Wir dürfen sein, die, die wir sind. So wie David, der kleine Hirtenjunge, bleibt, der seine Schleuder nimmt und die Steine aus dem Flussbett holt. Wir brauchen gar nicht uns vermessen, versteigen und meinen, was alles geschehen müsste, damit Gott große Taten tut. Wenn Sie einmal ansehen, was in diesen Jahren Großes gewirkt wurde für die Sache Jesu, dann werden Sie staunen, dass das immer namenlose Leute waren, die ein großes Glaubenswerk begonnen haben, ein Missionswerk begonnen haben und ganz schlicht in ihrer Art einmal vorwärts gegangen sind, und Gott hat ihnen den Sieg geschenkt und hat ihnen Türen geöffnet. Wenn wir erleben, wie ein einfacher Mitarbeiter des Evangeliumsrundfunks, der gar keine spezielle Ausbildung hatte, sich gerufen wusste, der großen Not der Drogensüchtigen nachzugehen, wo ja die Mediziner und Psychotherapeuten oft auch nichts mehr wissen und keine Lösung mehr haben. Und er sagte, aber Jesus ist bei mir. Und dann gründet er das Help Center in Herbstein. Glaubenswagnis. Er hat nicht gesagt, jetzt muss ich noch 8 Jahre studieren. Ich will ein Seelsorger dieser jungen Menschen sein. Und er darf es erleben, dass eine große Zahl junger Menschen völlig frei wird von der Macht der Finsternis. Es gibt für glaubende Menschen keine Grenze, die sie nicht überwinden dürfen. Der Herr ist bei mir, sagt David. Das macht ihn mutig. Und dann geht er los und darauf ruht sein Mut. Und das macht ihn stark. Wird man dabei nicht überheblich, ist meine letzte Frage, wird man dabei nicht überheblich? Es könnte so sein, dass ja das einem jungen Mann in den Kopf steigt, wie er da dasteht und den Goliath besiegen kann. Aber die Geschichte endet so, dass dieser David schon auf dem Weg zurück, also noch das Haupt Goliaths sehr unappetitlich in der Hand trägt, dass er da schon sehr viel Missgunst und Neid ausgesetzt ist. Und jeder, der es erleben darf, für Gott etwas Großes zu tun, wird von Anfang an von Missgunst geplagt. Ich habe die Geschichte des offenen Abends in Stuttgart begleitet. Und ich denke, es gibt in Deutschland keine Jugendarbeit, die so von Gott gesegnet wurde. Aber ich weiß auch, wie weit die üble und falsche Nachrede geht, weit in der Christenheit und auch in Stuttgart. Vielleicht ist Neid. Warum gelingt denen etwas, was uns versagt bleibt? Und darum müssen Sie ein Grundgesetz des Reiches Gottes beobachten, wo Gott uns Sieg schenkt, führt er uns gleichzeitig in die Feindschaft der Menschen hinein. Nicht, dass wir die suchen, sondern die kommt automatisch und wir brauchen das, damit wir nicht hochmütig werden. Wir brauchen die Demütigung, sie tut uns enorm gut. Und jeder, der für seinen Herrn streitet, Sie können es übertragen, wo Sie wollen, der wird erfahren, dass er sofort in schwere und bösartige Angriffe hineinkommt. Nicht nur, dass der Eliab, der Bruder, den kleinen David lächerlich macht, sondern der König Saul selbst, der doch am wenigsten Grund hat, dem ja David wirklich geholfen hat in einer peinlichen Stunde. Gott war ja von Saul gewichen. Und als die Schlacht geschlagen war, steht er da und spottet über David. Das ist natürlich so, weil er die Vollmacht verloren hat, kann er seine Würde nur noch durch lächerlichen Spott unterstreichen. Indem er Abner fragt, wer ist denn der junge Mann? Hat er es wirklich nicht gewusst? Er hat auch David gekannt, wie er auf der Harfe spielte. So ist Saul gefallen. Und wenn Sie den Spott einmal betrachten, der uns manchmal so zu schaffen macht, dann lachen Sie doch drüber. Legen Sie es doch weg. Sie wissen doch, aus welcher Ursache er kommt. Wenn Sie ein wenig auch die Geschehnisse vergangener Jahre durchschauen können, dann wissen Sie, wie leicht das kommt. Und dann wird Abner noch einmal tätig und holt den David her und stellt ihn vor Saul, den König, Und der König fragt ihn noch einmal, man kann es ja nicht gemeiner tun, wie er sagt, wer bist du denn, mein Junge? Das ist Gott sei Dank nicht dein Junge, Saul. Der ist aus einem anderen Holz geschnitzt, dieser David. Aber das will er so entehrend sagen. Hast mal einen Glückstreffer wagen dürfen. So, du Kleiner. Lassen Sie den Spott auf sich sitzen. Auch in geistlichen Dingen. Sie brauchen sich nie um Ihre Ehre bekümmern. Es ist gut, dass Gottes Leute gedemütigt werden. Das muss sein, weil es um den geistlichen Auftrag geht, in dem wir treu sein müssen und wo wir Siege erringen wollen. Und das bleibt das Geheimnis unseres Lebens. Wir sind ja Schwache und Geringe. Wir wissen das doch. Uns hat Jesus erwählt, um unserer Sünde willen, weil unser Leben zerbrochen war und weil wir es versäumt hatten vor ihm. Wir kennen sogar die Stelle, von der wir am letzten Sonntag sprachen. Als das böse Herz Sauls den Segen Gottes rauben kann, dass wir überhaupt tüchtig sind, ist nicht von uns. Es ist eine Gnadengabe Jesu. Darum wollen wir nie überheblich werden. Jede einzelne Tat, die wir vollbringen dürfen, ist ein unbegreifliches Wunder der Größe und Macht Jesu. Aber ich möchte Sie bitten, dass Sie Ihre Erwählung und Ihre Berufung festmachen. In Jesus Christus seid ihr erwählt. Als Schwache und Geringe will er euch senden in einer Welt, wo die Teufelsmächte wütend auftreten und die Gemeinde Jesu verspotten und wo der Name Jesu gelästert wird. Treten Sie hin, schlicht, sagen Sie, ich komme im Namen des Gottes, den du verhöhnt hast. Und der Herr wird Ihnen seine Macht schenken und er wird ihre Hand führen, dass sie große Siege für Jesus erringen dürfen. Das Schönste ist, wenn wir Menschen aus der Macht und der Obrigkeit der Finsternis befreien dürfen und zu Jesus führen. Ich wollte, dass Sie in der kommenden Woche eine große, reiche Ernte haben. Es geht nicht darum, dass man Menschen totschlägt. Es geht darum, dass man Menschen herausführt, dass sie die Macht und Befreiung und Erlösung in Jesus erleben. Dazu macht er uns stark, uns schwachen und geringen Leute. Amen. Vom Lied Jesu, meine Freude, singen wir gerade diese Verse unter deinen Schirmen, 293, die Verse 2 und 3 und 6.
Du mächtiger Herr, unser Heiland, da schämen wir uns, wenn wir so oft feige dasitzen mit klopfendem Herzen und es nicht wagen, der ganzen Macht des Spottes und des Höhnens gegen dich und dein Evangelium entgegenzutreten. Und wenn wir erleben, wie die Macht der Hölle sich so wild gebärdet in unseren Tagen, dann möchtest du uns doch so mutig machen, dass wir Angst weglegen können, auf welchem Gebiet auch du willst uns offene Türen schenken. Du willst es unserer Hand, unserem Wort gelingen lassen. Und so möchten wir dich heute bitten, dass wir erkennen, wo du uns hingestellt hast. Wir wollen dich bitten für alle, die in unserer Mitte ein Amt übernommen haben, nicht weil sie sich dafür für geeignet halten, sondern weil du sie sendest und weil du sie bevollmächtigst. Dann lass es geschehen, dass ihre Arbeit durch dich Großes vollbringen darf. Und ich möchte dich bitten für jeden unter uns, dass er seinen Platz sieht, an den du uns hingestellt hast, auch die Schwachen, die Alten, die Kranken, dass sie deinen Ruhm vermehren, dass sie Menschen zum Glauben an dich rufen, dass sie ein Zeugnis geben von deiner großen Macht und Herrlichkeit. Du kannst das so überwältigend tun, auch da, wo die beauftragten Diener, die beamteten Diener versagen. Gib doch in unserer Zeit heute einen neuen Aufbruch und neues Leben, dass etwas geschieht. Wir danken dir für alles Ermutigende in der weltweiten Christenheit, aber lass es auch in unserem Land, in unserer Stadt, in unserer Gemeinde geschehen, dass viele Menschen zum Glauben an dich kommen. Wir wollen dich jetzt bitten für alle Städten, wo dein Wort verkündigt wird, dass dort du selbst Menschen begegnest und sie rufst zum Gehorsam und zu deinem Dienst. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben Sie noch einen Moment stehen. Ich will nur die, die neu sind in unserer Gemeinde, auf die roten Notizenzettel hinweisen, auf den gelben, kleineren, das gelbe kleinere Blatt mit den Kreisen und auf die grünen Kontaktkarten. Da sind wir sehr froh, wenn wir wissen, wer sich gerne unsere Gemeinde anschließen will. Wir haben noch einige einzelne Plätze bei der Gemeindefreizeit in Michelsberg, wo wir es ermöglichen könnten. Ich möchte also noch einen besonderen Aufruf an solche richten, die vielleicht ein bisschen gezögert hatten und gesagt haben, ich weiß nicht, aber die keine Heimat haben irgendwo in einem Kreis. Wir wollten sie gerne in eine Gemeinschaft einmal hineinführen von Christen und wir denken, dass das für sie eine ganz wichtige Bedeutung hat. Darum melden Sie sich doch heute dann noch gleich auf dem blauen Zettel an. Unser Opfer ist heute für die Arbeit des Help Centers in Herbstein, wo Richard Straube diese Arbeit unter Drogensüchtigen tut. Unsere Gemeinde waren ja schon Mitarbeiter da und haben geholfen. Wir sind sehr eng mit dieser Arbeit verbunden. Wir wollen auch dafür beten, die ganz aus freien Mitteln getragen wird, die keine Zuschüsse bekommen von den Krankenkassen, weil es ein Glaubenswerk ist. Aber wir wollen gerade da Gottes Macht und Sieg erbitten. Nun wollen wir uns unter die segnende Hand unseres Gottes stellen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.